SWR 2 Forum.
Ein Jahr im Lockdown. Wie viel haben wir verloren? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Zum Ende des Jahres wird das Leben wieder eingefroren. Corona hat der Gesellschaft das Gesellschaftliche genommen, der Wirtschaft das Wirtschaftliche und leider und manchmal auch den Menschen das Menschliche. Wir verbergen uns hinter Masken, meiden Kontakte und hoffen auf ein Ende. Die Konjunktur ist eingebrochen, der Staat hat sich verschuldet. Insgesamt war das Jahr 2020 eine Enttäuschung. Aber seitdem es Impfstoffe gibt, gibt es auch ein Licht am Ende des Tunnels. Konkret schon morgen könnte es auch hier losgehen, wenn der Impfstoff denn die neuen Impfzentren auch erreicht. Es diskutieren. Der Soziologe Professor Dr. Michael Korsten von der Universität Hildesheim, Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung und Elisabeth Nieger, Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung. Davor war sie viele Jahre lang Journalistin. Lockdown und Impfung, das sind nun endlich zwei scharfe Schwerter, mit denen man das Virus besiegen kann. Oder ist das doch nur eine weitere Episode in einem Kampf, der noch lange nicht beendet ist? Wir wissen das nicht so genau. Aber was sagt Ihnen Ihr Gefühl, Frau Nieger?
Mein Gefühl ist, dass die Situation eine ganz andere ist als beim ersten Lockdown. Dieses ganze Gefühl von Ausnahmesituation, das sich zum Beispiel auch in diesen ganzen Solidaritätsaktionen und so niedergeschlagen hat, aber auch den Ängsten, die es ausgelöst hat, dass das jetzt nicht so da ist, dass es vielmehr einerseits Pragmatismus gibt, zu sagen, wir haben nur so ein paar Monate vor uns, die schwierig sind, aber gleichzeitig auch viel deutlicher wird, wie sehr das ganze System schon ächzt und so auf Belastungsgrenzen hin gefahren wird, zum Beispiel in den Krankenhäusern mit den Pflegekräften. Also das ist so mein Gefühl im Moment, so lange geht das so nicht gut, wir müssen wirklich dringend was ändern.
Herr Prantl, wir alle träumen doch irgendwie den Traum, dieses Jahr 2020 einfach hinter uns zu lassen und einem besseren Jahr 2021 aufzuwachen. Lässt sich denn das Geschehene einfach so abschütteln oder ist uns da dauerhaft etwas kaputt gegangen, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich?
Ich denke, die Folgen dieser Corona-Bekämpfung werden viel größer und viel massiver sein, als wir jetzt ahnen. Ganz sicherlich ist es so, wer Corona leugnet, und es gibt ja die Corona-Leugner, der ist ein Narr. Wer aber die Schwierigkeiten und die Fehler bei der Corona-Bekämpfung leugnet, der ist auch ein Narr. Und ich glaube, dass der harte Lockdown, der jetzt in Kraft tritt, so wie die Dinge jetzt liegen, hier und heute liegen, dass der nicht mehr vermeidbar war. Aber er ist undifferenziert, er ist so fair wie ein Schlag ins Gesicht. Er ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich Wochen und Monate lang um gute Hygienekonzepte bemüht und sie auch umgesetzt haben. Er ist objektiv unverhältnismäßig, ist in seiner Ausgestaltung unschlüssig. Er hat unabsehbare wirtschaftliche Folgen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es jetzt konkret in der Situation anders geht. Aber ich glaube auch nicht, dass man noch monatelang so weitermachen kann. Mit Lockdown, Lockerung, Lockdown, Lockerung. Die Gesellschaft ist keine Ziehharmonika, die man auseinanderzieht und wieder zusammenpresst. Da entstehen unabsehbare Folgen in der Gesellschaft und das treibt mich wirklich um. Mich treibt um, was in den Pflegeheimen geschieht, mich treibt um, was an den Schulen geschieht. Es ist mir alles viel zu wenig differenziert, viel zu pauschal und ich hatte mir eigentlich nach dem ersten Lockdown erhofft, dass alle weiteren Maßnahmen differenzierter sein werden. Wir erleben die Wiederholung dessen, was wir schon hatten und damit bin ich unglaublich, unglaublich unzufrieden. Und um das nochmal ganz scharf zu sagen, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik ist das Leben der Menschen außerhalb von Gefängnissen so strikt reguliert worden wie in der Corona-Zeit. Jede einzelne der vielen Verbots- und Kontrollregeln hätte in anderen Zeiten zu Aufständen geführt. In der Corona-Zeit werden sie akzeptiert, aber ich glaube, dass mit der Art und Weise, wie wir es jetzt praktizieren, auch die Akzeptanz verloren geht. Und das macht mich wirklich unruhig.
Herr Korsten, Sie haben das Wort von der Generation Corona geprägt. In einer Studie haben Sie und Ihr Team beobachtet, wie Social Distancing und Digitalisierung das Leben junger Menschen prägt in diesem Jahr. Generation Corona, das klingt so, als würden die Erfahrungen in der Pandemie noch sehr lange Nachwirkungen. Wie intensiv, wie lange?
Ja, also ich glaube, dass was Herr Prantl jetzt schon zum Ausdruck gebracht hat, dass eben die Folgewirkungen der Lockdowns, die Folgewirkungen der wirtschaftlichen Einschnitte, die Folgewirkungen der Kreditaufnahmen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, dass uns das sozusagen noch wirklich lange beschäftigen wird. Auch die Frage, ob sozusagen eine Impfung jetzt im Schnelldurchlauf möglich ist, ist ja sehr zweifelhaft. Also ob das gelingen wird oder ob wir nicht doch sozusagen auch im Jahr 2021 asynchrone Entwicklungen bekommen werden, dass zwar ein Impfstoff vorhanden ist, aber dass die vielleicht auch sozusagen die Infektionszahlen durchaus konstant bleiben und es sozusagen eine Parallelentwicklung gibt des Impfens und sozusagen der gleichmäßig bedrohlich bleibenden Infektionszahlen. Und all das zögert natürlich die Auseinandersetzung, die Bekämpfung der Pandemie hinaus. Und das prägt natürlich jetzt die jungen Menschen in der Situation, wo sie biografische Weichenstellungen vornehmen wollen. Und das nimmt sozusagen der jungen Generation einfach auch die Zukunftsperspektiven und bestimmt dadurch eben in doppelter Weise Unsicherheiten für ihren Lebensanfang, für ihren Einstieg ins Erwachsene-Leben.
Meinen Sie denn, dass das so ein Trauma ist? Ich weiß nicht, ob Trauma der richtige Ausdruck ist, aber einfach so eine seelische Delle, die sich nicht so leicht ausbügeln lässt, sondern die man schon ein Weilchen mit sich rumtragen wird?
Nein,
als Generation
nein.
Corona?
Nein, das so weit würde ich überhaupt nicht gehen, sondern ich würde das tatsächlich erstmal als eine Herausforderung verstehen. Und insofern hängt es auch ganz stark davon ab, wie die Gesellschaft insgesamt mit dem Problem Corona weiter umgehen wird, auch wie sie zusammenfindet in dieser Problematik, ob sozusagen das, was wir wissen, produktiv genutzt werden kann, ob wir uns über dieses Wissen abstimmen können, ob es uns gelingen kann, so wie auch Herr Prantl jetzt vorgeschlagen hat, feinjustiertere Formen der Abwendung der Pandemie zu finden oder ob wir immer nur mit dem groben Klotz des Lockdowns agieren können. Also das wird einen großen Unterschied ausmachen. Ich möchte aber trotzdem vielleicht, wenn mir das erlaubt ist, noch einen Punkt zur Verteidigung der Politik sagen. Also der Spiegel titelt heute das Winterversagen und spricht von einem halbherzigen Shutdown. Daran sieht man aber auch, dass die Politik versucht hat, differenziert auf die Problematik zu reagieren, dass sie eben im November es nicht vorgenommen hat, schon einen frühzeitigen harten Lockdown zu riskieren. Sie hat gehofft, durch das Wissen, das wir sozusagen in dem ersten Lockdown gewonnen haben, dass dies ausreicht, sozusagen, um gemäßigte Kontaktbeschränkungen, gemäßigte Einschränkungen vorzunehmen. Das hat nicht funktioniert. Also die Steuerungsmacht, die wir uns vielleicht zugetraut haben, die hatten wir noch nicht in den Händen. Und insofern ist es auch richtig, dass wir jetzt umstellen, dass wir auch begreifen, so genau kennen wir unsere Verhaltensweisen nicht, so genau kennen wir auch nicht die Infektionswege. Und uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig im Moment, als zu einem harten Lockdown wieder zurückzukehren.
Herr Prantl, die Süddeutsche Zeitung, die bläst ja heute genau ins selbe Horn. Sie nennt die Corona-Beschlüsse eine Geschichte der verpassten Gelegenheiten. Ist das womöglich die Klage von Leuten, die hinterher vorher alles besser gewusst haben?
Nun ja, man muss ein bisschen aufpassen. Die Demokratie lebt von Diskussion. Und wenn jetzt der Ruf nach dem Führer, sage ich jetzt mal ganz provokativ, auftaucht, nachdem, ich habe auch schon gelesen in den Kommentaren, wir brauchen mehr Autoritäres, nicht nur mehr Autorität, sondern mehr Autoritäres, dann erschrecke ich schon ganz furchtbar. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass wir in der Art und Weise, wie wir über Corona geredet haben, wie das Parlament oder die Parlamente lange fast ganz draußen waren, das demokratische Prozedere nicht eingehalten haben. Und das demokratische Prozedere ist, ich zitiere jetzt ein paar Kommentare, die ich heute gelesen habe. In den Westfälischen Nachrichten habe ich einen Kommentar des Chefredakteurs gesehen. In der Mitte einer Seite, außenrum waren 400 oder 500 Kreuze für die Toten, die in ganz Deutschland pro Tag wegen oder im Zusammenhang mit Corona zu beklagen sind. Und dann schrieb er, und das ist ein bisschen symptomatisch für die veröffentlichte Meinung, es sei alles unzureichend gewesen, viel Gezerre, Diskussion verzettelt. Ich glaube, das ist auch arrogant und da soll man ein bisschen zurückhaltend sein. Es ist vielleicht ungewohnt, dass ich die Politik hier verteidige, aber es gibt einen Königsweg zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht. Die Politik hat gesucht, sie hat im ersten Lockdown intensiv gesucht und dann hat sie, glaube ich, nicht die richtigen Folgen gezogen, hat zu lang gewartet. Der Lockdown, der zweite, ist eine Folge des zu langen Wartens. Aber mein Rezept ist nicht der Zentralismus. Wir sehen in Frankreich, dass der wenig hilft. Und mein Rezept ist auch nicht der harte Lockdown. Mein Rezept ist tatsächlich noch mehr Differenzierung, als es der Kollege Korsten gerade anmahnt. Ich nehme ein Beispiel bei den Schulen. Jetzt haben wir mehr oder weniger einen Lockdown bei den Schulen. Ich plädiere für individuelle Entscheidungen. Es kann doch nicht sein, dass, um jetzt mal das Münchner Umland zu nehmen, dass am coronafreien Gymnasium in Oberhaching mit, was weiß ich, 1200 Schülerinnen und Schülern keine Klausuren mehr geschrieben werden dürfen und die Schüler zu Hause bleiben, weil in Regen im Bayerischen Wald die Infektionszahlen so hoch sind. Da kann ich doch differenzieren, da kann ich regionalisieren, da kann ich sogar lokalisieren. Und das hatte ich mir erwartet, als wir nach dem ersten Lockdown von Verhältnismäßigkeit geredet haben, als es hieß Maß halten, als es hieß differenzieren, als endlich auch im Mai, Juni, Juli die Justiz deutlich wurde und zum Beispiel dann gesagt hat, Beherbergungsverbot geht zu weit. War ein deutlicher Hinweis auf die Verhältnismäßigkeit und die ist mir in der jetzigen Phase nicht gewahrt und es geht nicht so, dass man jeweils das Schwert fallen lässt, weil es wehtut. Nur die Tatsache, dass etwas wehtut, heilt nicht.
Das ist ja dann wirklich die große Frage, die viele umtreibt. Man hat ja gehofft, dass im Sommer die Politik, ich sage jetzt mal ganz allgemein pauschal, die Politik die Keule austauscht gegen das Florett und zielgenauer vorgeht bei einzelnen Punkten. Und das scheint aber nicht geschehen zu sein. Wir sind wieder da, wo wir vorher waren, bei scharfen Regeln, beim Wegsperren und gelegentlich sogar bei wechselseitigen Schuldzuweisungen. Die Bürger machen die Politik schuld, der Politiker sagt, der Bürger ist disziplinlos. Frau Nija, Sie beschäftigen sich ja jetzt bei der Hertie-Stiftung viel mit politischer Bildung und politischen und demokratischen Prozessen. Wie erklären Sie sich, dass die Lerneffekte aus dem Sommer so gering ausgefallen sind?
Also ich finde, man merkt im Moment deutlich, wie wichtig politische Kommunikation ist. Und ich würde Herrn Prantl eigentlich widersprechen. Das, was im November mit diesem soften Lockdown versucht worden ist, war ja eigentlich eine Differenzierung. Das war ja der Versuch zu sagen, bestimmte Bereiche der Wirtschaft gehen weiter, andere nicht. Es ist erlaubt, an den Arbeitsplatz zu kommen, aber andere Formen halt nicht. Und das haben viele Leute nicht verstanden und ich glaube auch deswegen haben sie das nicht so richtig und andere haben es nicht ernst genommen. Also es hat sich ja gezeigt, dass die Zahl der Bewegungen nicht wirklich runtergegangen ist, der Kontakte nicht wirklich runtergegangen ist, dass der Bürger nicht so richtig, die Bürger nicht so richtig mitgemacht haben. Und mit so Begründungen, zum Beispiel, das kenne ich von Schülern, die gesagt haben, also wieso dürfen wir nachmittags eigentlich nicht zusammen irgendwie Plätzchen backen, wenn wir doch in der Vormittags im Klassenraum mit 32 Leuten sowieso zusammensitzen. Oder Leute haben gesagt, wenn ich irgendwie mit meinem Kollegen da im Büro sitze oder in der U-Bahn, warum darf ich den da nicht abends auf ein Bier treffen oder solche Sachen. Und ich fürchte, dieses Experiment Differenzierung, zu sagen, ja, das eine ist möglich, aber das andere eben nicht, dieses Experiment Differenzierung ist nun mal leider gescheitert, weil es dazu geführt hat, dass die Menschen nicht genug mitgemacht haben. Und anscheinend ist, um wirklich so ein Gefühl von Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit überall zu schaffen, also dieser ganze Lockdown funktioniert ja nur, wenn jeder Einzelne mitmacht. Die Regierung kann ja gar nicht so viel kontrollieren, um zu verhindern, dass Menschen sich nicht doch irgendwie in Privatwohnungen, in Gruppen treffen und so weiter, sondern es muss ja so eine kollektive Schrecksekunde da sein, damit wirklich die Zahl der Kontakte runtergeht, damit wirklich jeder sich die Hände identifiziert, wenn er im Supermarkt war und all solche Sachen.
Herr Korsten, ja, wollen Sie das kurz leicht erklären, ja, weil Sie sind ja der Soziologe hier in der Runde. Ja. Wollen die Leute nicht oder können sie nicht?
Nein, ich würde anders argumentieren. Ich glaube, die Leute haben ihre Ermessensspielräume. Das heißt, wenn es einen differenzierten Lockdown gibt, versucht jeder sozusagen im Rahmen seines Ermessensspielraums zu handeln. Und dann wird er sicherlich auch immer wieder Dinge tun, die er jetzt vielleicht aus pandemischer Perspektive erlassen sollte. Aber genau das ist ja die Idee des differenzierten Lockdowns, dass man die Eigenverantwortung stärkt. Dann muss man aber auch damit rechnen, dass die Eigenverantwortung an der einen oder anderen Stelle eben womöglich fehlgreift. Und wir haben sozusagen Rahmenregeln gesetzt. Man kann sich vorstellen, dass die Bürger sozusagen diese Rahmenregeln eingehalten haben. Aber es führt dann sozusagen trotzdem dazu, dass im Fall vom verkaufsoffenen Sonntag dann möglicherweise Massen in die Innenstädte strömen und Situationen entstehen, die dann wiederum sozusagen das Infektionsgeschehen hochtreiben. Das ist aber sozusagen eine Folge von Massenhandeln, das man sozusagen dann auf der individuellen Ebene wieder gar nicht kontrollieren kann. Und aus dem Grund gibt es immer sozusagen eine Stufe von Abweichung, die sich im Grunde genommen nicht aufhalten lässt, wenn man Differenzierungen zulässt. Und unsere pandemischen Regeln waren wahrscheinlich einfach noch nicht feinjustiert genug, um das auszuhalten. Das ist ein Experiment gewesen. Dieses Experiment ist gescheitert. Man kann natürlich auch die Alternativrechnung aufmachen. Was wäre passiert, wenn wir sozusagen schon vor 4 Wochen einen schärferen Lockdown vorgenommen hätten? Welche Konsequenzen hätte das gehabt? Und welche Diskussionen würden wir dann heute führen?
Ich verstehe unter Differenzierung was anderes, als Sie es offensichtlich verstehen. Ich verstehe unter Differenzierung nicht in erster Linie die persönliche Verantwortung, zu der komme ich noch. Sondern ich verstehe die Regionalisierung, meinetwegen sogar die Lokalisierung. Ich habe es vorher schon gesagt bei den Schulen, wenn irgendwo bei Regensburg eine Schule bestimmte Infektionszahlen ausweist, dann ist das kein Grund dafür, Schulen, die 200 oder 300 Kilometer weiter weg liegen, auch zu schließen. Ich würde da differenzieren, und das verstehe ich unter Differenzierung, und da den Shutdown zu machen, wo die Zahlen dafür sprechen und wo da dann auch die Einsicht der Bevölkerung da ist. Und was das Verantwortungsbewusstsein der Menschen betrifft, ich denke, man muss sehen, und da redet jetzt der Jurist Brandl, es gibt Grenzen des rechtlich Regelbaren. Die Grenzen des rechtlich Regelbaren sind meines Erachtens überschritten bei den Zahlenbeschränkungen, die man jetzt zu Weihnachten aufgestellt hat. 5 Personen, 10 Personen aus so und so vielen Haushalten. Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht, diese 20 Zeilen wirklich zu lesen. Ich bin einigermaßen guter Jurist, glaube ich, und habe die Juristerei lang genug studiert und praktiziert. Es ist fast unmöglich, diese weihnachtlichen Kontaktgebote und Verbote auf Anhieb zu verstehen, geschweige denn die Frage zu beantworten, wie will man so etwas durchsetzen.
Und ich glaube, bei Differenzierung macht es natürlich noch komplizierter. Wenn Sie dann noch in jeder Stadt und in jeder Schule eine eigene Regelung haben, dann versteht es erst recht keiner.
Ich will doch, Frau Nia, ich will doch die Weihnachtsregelungen nicht differenzieren. Mir geht es um die Geschäfte, mir geht es vor allem um die Schulen. Und bei den Schulen sehe ich mit das größte Problem.
In der Differenzierung
es gibt an den Schulen noch immer nicht, um es ganz praktisch und ganz einfach zu machen, die funktionierenden Luftreiniger, die es gibt, die gut und wirksam sind, aber die teuer sind, weil sie 1.000 Euro kosten. Und jetzt könnte ich aufstellen, was alles an Geld ausgegeben wird in dieser Republik. Und hier geht es um 1.000 oder 2.000 Euro pro Schule, um die Luftreiniger aufzustellen. Das hätte man den ganzen Sommer über machen können. Das sind die Maßnahmen, die vielleicht klein sind und die nicht so symbolträchtig sind und nicht so den Ruf des harten und entschlossenen Politikers fördern, wie ihn Herr Söder gern erwirbt. Aber das sind die praktischen Dinge, und diese praktischen Dinge sind versäumt worden. Und zu den praktischen Dingen zählt auch das, was in den in den Pflegeheimen passiert. Ich erinnere mich gut, wie...
Vielleicht kommen wir gleich nochmal zu den Pflegeheimen, weil das ist nochmal ein eigenes Kapitel in dieser Sendung. Aber mir fallen an dieser Stelle nochmal zwei Punkte auf, die ich ansprechen möchte. Nämlich einmal, das Experiment sei misslungen, sagt Herr Korsten. Ja, warum eigentlich? Denn die Menschen benehmen sich ja jetzt nicht anders, als sie sich auch im Sommer benommen haben. Da haben wir sensationell niedrige Fallzahlen gehabt und plötzlich brach die Kurve nach oben aus, ohne dass man das an einer Verhaltensänderung der Menschen oder einer Einstellungsveränderung festmachen kann. Und das andere ist eben dieses mit der Differenzierung, die man sich immer wünscht. Aber wenn sie denn da ist, wie im Föderalismus, ja, dann plötzlich ist aus dieser Differenzierung ein Fluch geworden, nämlich ein Wirrwarr von Regeln, Kleinstbestimmungen, Detailregelungen und so weiter und so fort. Vielleicht nochmal zurück zur Differenzierung. Wie viel verträgt man denn überhaupt an Differenzierung? Oder ist es nicht doch lieber die einfache, klare Regel für alle, wo sich jeder sofort was darunter vorstellen kann? Wie ticken da die Menschen?
Es muss halt kapierbar sein. Regeln sind nur dann sinnvoll, wenn sie sich in die Köpfe der Menschen einpflanzen können. Regeln, die nicht kapierbar sind, die man sich nicht merken kann, sind für die Katz. Und das darf Föderalismus, das darf Regionalisierung, wie ich sie mir wünsche, nicht zur Folge haben, dass sich kein Mensch mehr auskennt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe vor ein paar Monaten mal versucht, für eine Kolumne die Vielzahl von Länderregelungen mir vor Augen zu halten. Ich war am Schluss bei etwa 120 Seiten, die verschiedenen Regeln, die verschiedenen Bußgelder. Ich muss nur bei den Bußgeldern für das Nichttragen von Masken bleiben, die sich wirklich horrend unterschieden haben. Jetzt ist es nicht so gravierend, ob sie 50 Euro oder 400 Euro zahlen müssen, wenn sie dagegen verstoßen. Aber es ist ein Beispiel dafür, wie ein rechtliches Korsett nicht aussehen darf.
Wie erreicht man die Bevölkerung? Mit Drohung oder Appell oder mit Strafen und Regeln oder vielleicht doch eher mit Vernunft und Empathie oder mit einer Mischung von allem, Frau Nia?
Naja, ich glaube, mit kraftvollem Handeln. Also, Herr Prantl, so ganz bin ich eben nicht schlau draus geworden, was Sie wollen, wenn Sie sagen, das ist so unterschiedlich regional und detailliert mit den Bußgeldern und gleichzeitig für mehr Differenzierung noch zu plädieren. Ich glaube, das eine ist ohne das andere.
Die Schulen sind für mich ein wunderbares Beispiel. Ich schließe die Schulen und mache dort den Shutdown, wo größere Infektionen vorliegen. Aber ich schließe deswegen nicht die Schulen, die 50, 100, 150, 200 Kilometer weit weg sind, wie es jetzt gerade in Bayern passiert und in allen anderen Ländern auch passiert. Das halte ich für zu pauschal. Ich schneide mir nicht den Fuß ab, wenn ich mich am Knie verletzt habe.
Wie ist das mit Verhaltensänderungen, Herr Korsten?
Naja, also vielleicht doch noch mal zu dem Punkt der Differenzierung, weil die Frage ist ja, ob wir nicht in einer Situation sind, wo wir nicht mehr genügend wissen, ob es wirklich regionale Differenzen gibt. Also das Pandemiegeschehen ist ja nun deutschlandweit sozusagen so breit jetzt schon sozusagen über sozusagen bestimmte Infektionszahlen auf 100.000 Personen gestiegen, dass wir jetzt so genaue Unterscheidungen gar nicht mehr treffen können. Und da ist sozusagen natürlich die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, auch wenn jetzt sozusagen an der Schule selbst bisher kein Infektionsfall vorgekommen ist, ist es trotzdem ein Risiko, weil sich die Schüler ja sozusagen in Bewegung setzen, weil insgesamt die Mobilität in der Gesellschaft dadurch erhöht wird. Und dann wird man natürlich auch wiederum fragen, wenn es bestimmte Gruppen gibt, die werden als sicher eingeschätzt, warum werden andere Gruppen nicht als sicher eingeschätzt? Haben wir sozusagen ein so stark differenzierbares Wissen, dass wir wirklich sagen, guten Gewissens behaupten können, die eine Gruppe ist sicher und die andere Gruppe ist ein Risiko. Also ich glaube, dass wir solche Differenzierungen auch nicht vornehmen können und dass es sozusagen auch dann für die Bevölkerung einsichtiger ist, zu sagen, okay, dann machen wir jetzt sozusagen nochmal den Versuch eines drei- oder vierwöchigen Shutdowns über die Jahreswende. Wir halten gewissermaßen die Füße still. Das ist akzeptabel. Aber jetzt noch mal Gruppen herauszusuchen, die man als weniger risikobelastet oder stärker sozusagen Infektionsrisiken produzierend einstufen. Das würde ich einfach nicht machen und das würde ich auch bei Schulen nicht machen.
Das mache ich doch auch nicht, Herr Kolten. Sie differenzieren jetzt nach Schülern und anderen, wenn das stimmt, das Argument, das Sie gebrauchen.
Nein, Sie hatten
die Mobilität unterbunden
dazu
werden muss.
Dann
kann ich
sämtliche
Arbeitsverhältnisse beenden und kann sagen, es arbeitet jetzt bis 10. Januar überhaupt niemand mehr. Nicht nur die Schüler und die Lehrer arbeiten nicht, es arbeitet gar niemand mehr. Dann gibt es keine Mobilität und dann werden alle gleich behandelt.
Ja, das ist ja auch der Vorschlag. Das ist ja auch tatsächlich der Vorschlag, dass die Firmen sozusagen so weit wie möglich auch schon vorzeitige Betriebsferien ausrufen sollen. Das ist ja genau die Idee, um sozusagen Mobilität an der Stelle zu verringern in der Gesellschaft, weil sozusagen im Moment kein anderer Weg offen steht. Das ist auch ein Weg, den ich nicht für besonders, also ich habe ihn mir nicht gewünscht, aber sozusagen unter pandemiepolitischen oder pandemiestrategischen Gesichtspunkten hat es eine Rationalität. Und sie ist, glaube ich, besser vermittelbar als ein Weg, jetzt nochmals zwischen verschiedenen Gruppen stark zu differenzieren.
Ja, es geht ja jetzt nicht darum,
wenn ich vielleicht nochmal kurz auf die Frage von Herrn Ihm, von Ihnen zurückkommen dürfte, bei der Frage, wie erreicht man die Bürger oder mit welcher Art von politischem Handeln überzeugt man sie? Da, glaube ich, lehrt uns die Krise doch insgesamt, dass kraftvolles Handeln und auch eher wirklich, also nicht zu kleinteilig, von den Bürgern honoriert wird. Also man hat doch lange irgendwie in der Vor-Corona-Zeit mit Blick auf die Große Koalition immer sehr viel über Unzufriedenheit mit den politischen sogenannten Eliten gesprochen, darüber, woher der Populismus kommt, und hat dann festgestellt, in der Krise, in der Corona-Krise waren auf einmal die Zustimmungsraten für die handelnden Akteure sehr groß. Wir wissen alle, wie das im Sommer mit den Corona-Leugnern, sogenannten Protesten, so gelaufen ist. Wir wissen aber auch, das war immer eine laute Minderheit. Und insgesamt ist die Akzeptanz der Bürger für den Kurs der Regierung sehr groß, und sehr groß gerade in den Wochen gewesen, wo besonders kraftvoll gehandelt wurde. Und ich finde, das lehrt auch für die Zukunft was. Und beim Bildungssystem würde ich sagen, Herr Prantl, ich gebe Ihnen total recht, sage das übrigens auch als Mutter einer 14-Jährigen, die ziemlich viel davon mitkriegt, wie es in den Schulen so läuft. Natürlich wäre das gut gewesen, im Sommer Lüftungsgeräte anzuschaffen, aber das ist genau die Art von kraftvollem Handeln und nicht vor Ort differenziert entscheiden, die ich mir wünsche. Also es wäre viel früher sowas sinnvoll gewesen, so eine Taskforce an die Schulen zu schicken. Wie kann man die festangestellten Lehrer durch Digitalexperten unterstützen? Welche Form von Weiterbildung kann man für Schulleiter anbieten, für Lehrer? Wer, also der nicht verbeamtet ist, kann da möglicherweise irgendwie mit ins Boot geholt werden? Also auch zu identifizieren, was sind da eigentlich die Engpässe? Das waren ja gar nicht unbedingt nur so der viel zitierte Mangel an Tablets oder an dem einen oder anderen Fall auch kein, also mangelhaftes Internet, klar. Aber vor allem eben auch Bildungsengpässe bei den Lehrern. Und da hätte einfach so im Frühjahr oder spätestens im Sommer jemand sagen müssen, da gehen wir jetzt wirklich kraftvoll rein. Und ich glaube, da hat Corona einfach nur die generellen Prioritäten gezeigt. Bildung war in vielfacher Hinsicht einfach nicht so im Zentrum unserer politischen Debatte. Das finde ich jetzt
ein bisschen ungerecht, wenn ich mal als Moderator auch meine Meinung äußern darf. Denn ich habe den Eindruck, dass die Lehrer, und das weiß ich aus meinem privaten Umfeld, häufig sehr, sehr viel Kompetenzen haben und auch tolle Ideen und Vorschläge, wie sie ihre Schule organisieren. Aber dann kommt irgendwann, meistens am Wochenende, ein UKAS aus dem Schulministerium, und dann müssen die ihre ganze Planung wieder umschmeißen, einen Riesenaufwand, Sitzungen noch und nöcher, und müssen irgendwas anderes machen. Und eine Woche später kommt die nächste Anweisung aus dem Schulministerium und die Lage ist wieder eine vollkommen andere. Und das hat hier in Baden-Württemberg zumindest auch schon die Schuldirektoren wirklich auf die Barrikaden getrieben. Es ist nicht so sehr die mangelnde Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer, sondern die Inkompetenz derer, die über ihnen sitzen.
Ja, da bin ich jetzt einverstanden. Und ich bin auch einverstanden mit dem, was die Kollegin Nia gesagt hat, als sie kraftvolles Handeln so beschrieben hat, dass man zum Beispiel im Sommer auf diese Geräte gewartet hat. Kraftvolles Handeln ist für mich nicht, dass die Demokratie in eine Art Verlautbarungsdemokratie mutiert, dass intransparent Herr Laschet, Herr Söder und Frau Merkel sich irgendwo per Videoschalte treffen und dann verkünden, was beschlossen worden ist und neuerdings dürfen, weil die Klage der Gerichte ziemlich laut war, auch die Parlamente dies noch abnicken. Für mich ist kraftvolles Handeln in der Demokratie kraftvolles Handeln der Parlamente. Und es soll mir jetzt keiner sagen, dass die Stunde der Not die Stunde der Exekutive ist. Diese Stunde der Not oder diese Stunde dauert jetzt schon 9 Monate. Und da ist wirklich Zeit genug, um das zu machen, was in einer Demokratie notwendig ist, dass die Parlamente über die Aussetzung von Grundrechten verhandeln, diskutieren und beschließen. Was in den letzten 9 Monaten passiert ist, war für mich eine Reduzierung von Demokratie. Und es mag gut sein, dass die Leute überwiegend das autoritäre Handeln von Ministerpräsidenten, der Exekutive gutieren. Mittel- und langfristig schadet es der Demokratie.
Aber Sie machen da einen Widerspruch auf, Herr Prantl, den ich gar nicht so teile. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob nicht Parlamente kraftvoll handeln könnten. Aber das klingt jetzt so, als sei automatisch der Ruf nach kraftvollem Handeln, dann bedeutet auch immer die Stunde der Exekutive. Und da schwingt für mich fast so ein bisschen was mit, ja, wenn man das im Parlament macht, dann wird das so klein geschreddert und dann ist alles so mühselig.
Nö, das meine ich gar nicht.
Also ganz im Gegenteil. Also
ich meine,
man kann
das Parlament,
schon,
das
man kann schon, wenn
ich
das kurz zu Ende sagen darf, Herr Prantl, man kann schon visionär und kraftvoll handeln und trotzdem das im Bundestag debattieren.
Genauso.
Ich glaube, die Deutschen haben jetzt halt so ein bisschen gemerkt, ich glaube, wir haben uns auch so alle so ein bisschen blind darauf vertrauen, dass wir Krise gut können und dass Merkel Krise gut kann. Wir haben das bei der Finanzmarktkrise erlebt, dass Deutschland da besser rausgekommen ist als viele andere. Dann schien das in der Corona-Krise genauso zu sein. Und darauf haben doch viele insgeheim spekuliert, dass wir da irgendwie auch diesmal das wieder so ein bisschen als Klassenbester in Europa machen. Und ökonomisch muss man sagen, war es ja lange Zeit auch so. Es ist ein bisschen absurd, wenn wir jetzt, ich will auch überhaupt nicht kleinreden, wie viel Unternehmen es schlecht geht, klein wie großen jetzt in dieser Corona-Zeit. Trotzdem profitieren zum Teil auch die deutschen exportorientierten Unternehmen davon, dass die Situation in anderen Ländern noch schlechter ist und bedienen zum Teil Märkte mit, die von anderen nicht bedient werden können.
Das SWR2
also auf wundersame Forum. Weise scheint die deutsche Wirtschaft, also in großen Teilen jedenfalls, auch in dieser schwierigen Zeit auf die Füße zu fallen. Das trifft natürlich nicht für alle zu.
Das SWR2-Forum zum Thema ein Jahr im Lockdown. Wie viel haben wir verloren? Mit Elisabeth Nijer von der Hertie-Stiftung, Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung und von der Universität Hildesheim, der Soziologe Michael Korsten. Herr Korsten, viele, viele Dinge hängen miteinander zusammen und alles scheint einen auch ein Stück weit zu überfordern. Wen denn nicht? Ist die Bevölkerung, wie man so sagt, Corona-müde geworden? Und was bedeutet das, Corona-müde zu sein?
Ich bin mir nicht sicher. Ich würde fast das Gegenteil behaupten. Ich würde fast eher sagen, die Bevölkerung hat sogar gelernt, mit Corona zu leben. Also ich glaube, dadurch wird Corona auch gewissermaßen neutralisiert und hat nicht mehr sozusagen, das hat, glaube ich, Frau Nijer auch ganz zu Beginn gesagt, hat nicht mehr sozusagen diese Schreckenswirkung, die es ganz am Anfang hatte. Wir glauben eben auch dadurch, dass wir im Alltag die Corona-Regeln mehr oder weniger einhalten können, dass wir die Masken an der richtigen Stelle tragen, dass wir Abstand wahren, dass wir eigentlich auch der Situation Herr sind. Wir erleben ja nicht sozusagen Tag für Tag vor unseren Augen, dass irgendwo ein Corona-Fall ausbricht, sondern wir erfahren die Corona-Krise dadurch, dass wir die Corona-Regeln einhalten. Und dadurch haben wir auch ein Beobachtungsproblem. Wir beobachten die Welt nämlich ständig über Corona und dadurch gelangen natürlich ganz viele Probleme. Und ich glaube, das ist auch das, was eigentlich Herrn Prantl umtreibt, so wie ich ihn verstehe, dass wir eben nicht mehr darauf achten, was geschieht eigentlich in den Parlamenten, obwohl es ja eigentlich unglaublich wichtig ist, dass in den Parlamenten etwas geschieht. Wir haben den Eindruck, Parlamente sind außer Kraft gesetzt, weil wir ständig in den Medien etwas über die Ministerpräsidentenrunden lesen, weil wir ständig etwas darüber reden, wie die Ministerpräsidenten mit Frau Merkel agieren. Und dadurch wird das öffentliche Bewusstsein sozusagen eigentlich auf die jeweils aktuelle Corona-Situation eingestimmt und nimmt vieles, was darüber hinausgehend wichtig ist, eigentlich gar nicht mehr wahr, gar nicht mehr richtig zur Kenntnis. Und darin besteht wirklich eine enorme Gefahr, weil sozusagen auch die anderen Dinge jenseits von Corona eine erhebliche Bedeutung haben. Und man kann sich ihnen einfach nicht mehr zuwenden, ohne dass man gewissermaßen immer mit der Frage konfrontiert wird, und was bedeutet das jetzt wiederum für Corona? Also das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Das führt aber nicht unbedingt zu einer Müdigkeit, sondern vielleicht eher zu einer Art von Dauerirritation, zu einer Problemfixierung, die sozusagen Ressourcen aufbraucht, die für andere Bereiche vielleicht viel wichtiger wären. Und
Deutschlands berühmtester Corona-Experte Christian Drosten, der forderte kürzlich, angelehnt an Kant, einen pandemischen Imperativ. Handle stets so, als seist du selbst positiv getestet und dein Gegenüber gehört einer Risikogruppe an. Angela Merkel sagte im Bundestag, man solle vor Weihnachten so wenig Kontakte wie möglich haben, um an den Festtagen und Oma und Opa zu schützen. Was machen denn solche Mahnungen aus uns Menschen, wenn jeder Kontakt eine Sünde ist, schlimmstenfalls sogar eine tödliche?
Ich halte es für fatal, ich halte das Reden für unverantwortlich. Das Reden schürt Angst, das Reden schürt Hysterie. Und ich glaube, damit kommen wir in der gegenwärtigen Situation nicht weiter. Ich würde gerne das fortsetzen, was vorher Herr Korsten gesagt hat. Ich glaube, wir sind, und das sind meine Beobachtungen, die ich in Berlin und in München, wenn ich einkaufe, wenn ich mit den Leuten rede, wenn ich mit Handwerkern rede, es gibt eine zunehmende Gereiztheit in der Gesellschaft. Das Reizklima wird schärfer und das beobachte ich mit Sorge. Und ich hätte auch ganz gern, um jetzt da auch noch fortzusetzen, was Frau Nia vorher auch schon sagte, die Parlamente, die aus den Maßnahmen weitgehend draußen gehalten wurden, was im Übrigen der Parlamentspräsident Schäuble auch zu Recht kritisiert hat, dass die Parlamente sich stärker beteiligen müssten. Warum? Weil die Parlamente haben einen transparenten Gang der Dinge, der Diskussionen, und die Parlamente nehmen durch die Art der Diskussion, die dort stattfindet, die Menschen mit hinein in die Probleme. Ich glaube, wir hätten vielleicht nicht so viele Probleme mit Querdenkern und mit aggressiven Demonstrationen, wenn die Maßnahmen frühzeitig im Bundestag intensiver diskutiert worden wären und es nicht bloß, ich glaube im November zum ersten Mal beim Bevölkerungsschutzgesetz, bei der Neuauflage, eine einigermaßen intensive Diskussion stattgefunden hätte. Wir haben eine Verschiebung der Gewichte der Demokratie, die dem Land und der Gesellschaft nicht gut tut.
Ja, ich bin natürlich auch total für Parlamentarismus, aber ich glaube, es gab so wenig Gegenstimmen zur Merkelschen Corona-Strategie, weil sie lange so erfolgreich war. Die Leute haben einfach gesehen, was passiert im Ausland. Die haben die Bilder aus New York gesehen, die haben die Bilder aus Bergamo gesehen und die haben gesehen, dass im Großen und Ganzen wir im Frühjahr besser dastanden als andere. Im Sommer hat sich die Lage entspannt. Vor diesem Hintergrund stimmt man natürlich denjenigen zu, die in der Sache Recht haben oder was machen, was funktioniert. Deswegen weiß ich nicht. Also die Argumente zur Maske oder so, die waren ja alle auf dem Tisch. Aber es schien eben ein bestimmter Weg erfolgreich zu sein. Und ich glaube, um vielleicht so am Schluss doch noch was Positives zu sagen, ich glaube, es war die ganze Zeit ein wahnsinniger Balanceakt. Einerseits so viel Ernsthaftigkeit in der Stimme zu haben, dass das Verhalten von Menschen sich vielleicht auch aufgrund von solchen Appellen sich ändert. Also und gleichzeitig nicht so viel Angst und Schrecken zu verbreiten, dass zum Beispiel die Konjunktur abstürzte. Also für die deutsche Wirtschaft ist es im Zweifel, man kann das ja zynisch finden, aber doch irgendwie noch ein Segen gewesen, dass sie 2 bis 3 Wochen Weihnachtsgeschäft noch erlebt hat. Oder dass nicht alle Leute sofort sozusagen 100% ihres Einkommens gespart haben. Die Sparquote ist ohnehin stark nach oben gegangen. Insofern ist die Art und Weise, wie die handelnden Akteure mit der Bevölkerung kommunizieren, ist, ich finde, im Großen und Ganzen, also es hätten viel mehr Fehler gemacht worden können. Und wenn Sie Herrn Drosten ansprechen zum Beispiel, ich finde eher erstaunlich, wie still er zum Schluss war. Also der Mann macht ja eigentlich überhaupt keine Warnung mehr. Man sieht ihn nicht mehr in Talkshows. Ich finde es eher besorgniserregend, wie sehr Wissenschaftler auch eingeschüchtert werden. Also auf diesen ganzen Demonstrationen, wo er dann in Sträflingskleidung und so zu sehen war. Also ich finde, wir haben den Gegenargumenten sehr, sehr viel Raum gegeben, auch in der öffentlichen Debatte, gemessen daran, für wie viel Prozent der Bevölkerung wirklich also auch diese Art von Demonstranten dann tatsächlich stehen.
Diese optimistische Einschätzung, Frau Nier, würden Sie die auch in Bezug auf die Kultur formulieren? Man hat immer gesagt, Kultur sei der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält. In der Corona-Zeit hätten wir diesen Kitt dringend gebraucht. Stattdessen haben wir die Theater geschlossen, die Museen und die anderen Kulturstätten.
Ja, das kann einem ja nur wirklich in der Seele wehtun. Und ich glaube, also man ahnt ja auch schon, welche kleinen Theater, welche kleinen Clubs, welche kleinen Kinos. Bei den größeren ist es zum Teil ein bisschen einfacher, wir nach der längeren Corona-Krise nicht wiedersehen werden. Wäre die Alternative gewesen, trotzdem die Leute alle einfach so weiter in die Kinos laufen zu lassen, in den schwierigsten Zeiten? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, man hätte früher einen größeren Teil der Unterstützung, der staatlichen Unterstützung, die für weite Teile der Wirtschaft gegolten hat, vielleicht auch eher auf kleine Kulturschaffende ausdehnen müssen. Wir haben das als Hertie-Stiftung zumindest in Frankfurt ein bisschen versucht, aber ich glaube, so der Fantasie, das ist der Bereich, wo wir alle miteinander noch besser werden könnten. Und ja, ich glaube, in Amerika ist es zum Teil sehr viel schlimmer, dass man wirklich in den Innenstädten schon sieht, wie viele kleine Läden, Geschäfte nicht wiederkommen werden. Ich glaube, bei uns ist noch einiges noch nicht entschieden.
Wir kommen so langsam zum Schluss unserer Runde und vielleicht noch mal einen Blick in die Ferne. Wie geht es nach dem 10. Januar eigentlich weiter? Wie sehe eine Strategie aus? Die FAZ fragt heute in ihrem Leitartikel, wo bleibt die Langzeitstrategie? Wer kann uns denn diese Frage beantworten und wann kann man diese Frage beantworten?
Die Langzeitstrategie ist nicht der Shutdown, weil es kann nicht sein, dass man runterfährt, dann fährt man wieder ein Stück weiter, dann bremst man wieder runter. Der Shutdown ist eine Notbremse, die momentan eingesetzt werden muss, weil die Verhältnisse so sind und die Zahlen so sind, wie sie geworden sind. Aber mit Notbremsen kann man die Gesellschaft nicht in die Zukunft führen. Man muss dahin gehen, wo die Probleme besonders deutlich sind. Ich hatte vorher schon die Pflegeheime und die Altenheime angesprochen. Dazu kamen wir jetzt nicht mehr und das ist wirklich ungeheuer wichtig. Man braucht ein spezifiziertes, differenziertes Konzept. Es beginnt, wie das der viel beschimpfte Tübinger OB Palmer gut gemacht hat, mit Schnelltests und Schutzmasken in den Pflegeheimen. Die Situation in den Pflegeheimen schreit wirklich zum Himmel. In vielen Heimen gibt es noch immer keine Reihentestung. Und Tübingen hat gezeigt, dass es anders geht und dass es wirksam ist. Und das gute Konzept setzt sich fort bei den privaten Pflegediensten. Es braucht die Pflicht zur Reihentestung für alle Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste. Und die Hochbetagten, die sich ja nicht selber schützen können, werden sonst in hohem Maß verseucht. Und hier bei den besonders kritischen Punkten, und die Pflegeheime sind die besonders kritischen Punkte, muss man ansetzen und damit beginnt ein gutes Gesamtkonzept.
Meinen Sie das auch, Herr Korsten?
Also ich würde da zu diesem Detail würde ich Herrn Prantl sofort zustimmen. Ich denke aber auch insgesamt, dass wir einen erstaunlichen Steuerungsoptimismus haben, wenn wir jetzt sagen, nach 3 Wochen Lockdown am 10. Januar, dann kann schon sozusagen jetzt das große Konzept vorliegen, wie es weitergeht und wie wir sozusagen die Pandemie auch noch differenziert in den Griff bekommen. Ich glaube, das ist nicht zu erwarten. Es ist also die große Strategie ist auch am 10. Januar noch nicht da. Dafür bedarf es einfach auch eines sozusagen stärkeren gesellschaftlichen Austausches, einer stärkeren gesellschaftlichen Abstimmung. Und das ist sicherlich auch genau das Problem, das Herr Prantl anspricht in Bezug auf die Parlamente oder auch insgesamt auf die öffentliche Debatte. Hier fehlt sozusagen einfach eine Auseinandersetzung, die ein derartiges positives Ziel formulieren könnte. Ein Ziel, das sozusagen für uns auch einen Wir-Sinn darstellen könnte, den wir verfolgen könnten, wenn der Lockdown wieder zu Ende ist. Oder auch. Bitte?
Noch 30 also Sekunden für Frau Nia.
Super schnell. Eigentlich ist es ja gar nicht so schwer, weil ja viele Dinge, die in der Corona-Krise wichtig sind, auch in der Zeit danach und auch in einem Langfristkonzept wichtig sind. Also Digitalisierung der Schulen vorantreiben, Pflegekräfte besser bezahlen, überlegen, wann ein Flug nötig ist und wann man auch digital konferieren kann, mobileres Arbeiten möglich zu machen. Also viele Dinge, die jetzt ad hoc gelernt und gemacht werden müssen, gehören auch in ein Langfristkonzept und deswegen schließt das eine das andere nicht aus. Man muss es dann halt nur auch tun.
Das war das SWR2-Forum zum Titel Ein Jahr im Lockdown, wie viel haben wir verloren? Und wir haben mal festgestellt, wir haben auch einiges gewonnen und manches Bewahrtes. Diskutierten Elisabeth Nier, Geschäftsführerin der Hartig-Stiftung, Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung und der Soziologe Michael Korsten von der Universität Hildesheim. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Und Ihnen dreien danke ich sehr für diese Diskussion, in der wir nicht alles ansprechen konnten, aber doch recht vieles. Wenn Sie mögen, das Ganze auch im Internet zum Nachhören als Podcast unter swr2.de.